SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Kommen wir zum nächsten Buch, zu Platz 3 der SWR Bestenliste und zu einer Publikation der in Marokko geborenen und heute in Amsterdam lebenden Schriftstellerin aus Safa El Khanoussi. Europa heißt ihr Romandebüt, das in den Niederlanden hymnisch gefeiert wurde und das nun in der deutschen Fassung von Stefanie Ochel im Hansa Verlag erschienen ist. Jörg Margenau, der Roman beginnt mit einer, ja, sagen wir mal, Auferstehungsszene. Wer kehrt da unter welchen Bedingungen und Umständen aus dem Totenreich zurück ins Leben?
Das ist die Hauptfigur dieses Romans, die heißt Salome oder Salma Abergel. Das ist, wie man dann am Anfang noch nicht weiß, aber später nach und nach sich zusammenpuzzelt, eine Künstlerin, die in Amsterdam Bilder im Keller hat und verschwunden ist. Ihre Lebensgeschichte ist eigentlich das, was aber dann das zentrale Thema in diesem Roman ist. Und diese Lebensgeschichte führt zurück nach Marokko, da ist sie 1957 geboren. All das sind dann Details, die nach und nach erst kenntlich werden. Sie hat eine Vergangenheit hinter sich in den sogenannten bleiernen Jahren Marokkos. Das waren die 70er, 80er Jahre unter König Hassan II., Anfang der 70er Jahre, falls Sie die marokkanische Geschichte jetzt nicht ganz und gar präsent haben, gab es Militärputsche in Marokko und anschließend eine brutale Verfolgung der Opposition, der Militärs, die an dem Putsch beteiligt waren, aber auch der Studenten, der Marxisten, der Islamisten, eigentlich alle, die in irgendeiner Weise gegen diese Königsherrschaft sich äußerten. Es gab Folterkeller, es gab Lager, es gab Zehntausende, die inhaftiert waren. Und eine davon war, wie man dann im Lauf des Romans erfährt, diese Heldin, die am Anfang eigentlich schon tot ist und dann aber doch wieder ins Leben zurückkehrt.
Und es gibt eine wichtige Figur, die wir noch kurz vorstellen sollten, Yusuf Slaoui. Dieser Mann war sowas wie ein Folterknecht in einem dieser Gefängnisse, die es gegeben hat in Marokko. Und der besucht sie dann irgendwann auch. Und da kommt es zu einer ganz besonderen Szene, über die wir vielleicht auch gleich sprechen. Auf jeden Fall gibt es eine Phase, in der diese Verbrechen aufgearbeitet werden.
War 2004 oder 2005. Hassan II. Ist 99 gestorben und sein Sohn hat dann die Regentschaft übernommen, Mohammed VI. Und hat eine Wahrheitskommission eingeführt, 2004, die dann in den nächsten Jahren die damaligen Opfer öffentlich reden ließ. Die waren dann auch im Fernsehen übertragen, diese Sitzungen. Die hatten rechtlich keine Konsequenzen, es wurde da niemand angeklagt, aber es war eine Form von, wir reden jetzt mal drüber. Also so viel gab es da. Und das spielt in dem Roman dann auch eine Rolle, weil dieser Folterknecht, der ein ganzes Kapitel aus seiner Perspektive füllt, das im Fernsehen sieht. Und er war der Folterer von Salome, von der Hauptfigur. Und wohnt auch in Amsterdam. Auch das ist interessant, dass also die Täter, die Opfer sich sozusagen auf der Straße treffen, ohne, er weiß es, weil er kennt sie, aber sie weiß es nicht. Aber dass diese Nähe und diese fehlende Auseinandersetzung, die dann so auf diesem medialen Umweg nur läuft.
Und er schaut sich im Fernsehen an, dass seine Vergangenheit vor Gericht steht. Damit wären wir bei der Lesepassage aus Safa El Khanoussis Roman Europa, trägt jetzt Sebastian Miro vor. Bitte sehr.
Auf einmal waren sie im Fernsehen. Zig Dutzend Zeugen, die meisten verlebt, verwittert, verarmt. Manche konnten nicht einmal laufen und mussten von ihren Angehörigen in den Zeugenstand getragen werden. Er hatte damals panische Angst, jemand aus dem Publikum könnte aufspringen und rufen, Yusuf Slaoui, Mörder, Folterer, Verbrecher. Oder dass ein Foto irgendwo in den Dossiers auftauchen würde, dass sie ausgerechnet ihn, der keine 10 Jahre durchgehalten hatte, zum Sündenbock abstempeln würden. Wie sich bald herausstellte, wurde bei den öffentlichen Sitzungen kein einziger Täter namentlich genannt. Das war eine der Bedingungen für die Einrichtung der Wahrheitskommission gewesen. Es ging nicht darum, irgendwelche Schuldigen anzuprangern, sondern um das Schicksal der Zehntausenden Vermissten. Wo waren sie zuletzt gesehen worden? Wo hatten sie eingesessen? Diese kollektive Bestandsaufnahme sollte genügen, um eine neue nationale Ära auszurufen. Ganz ohne Tribunal. Das Ziel war, so hieß es, die Marokkaner mit sich und ihrer Geschichte zu versöhnen. Tagelang hatte er am Fernseher geklebt und versucht, ein Gesicht zu erkennen. Und jedes Mal hatte er aufgeatmet, wenn er unter den Zuschauern niemanden entdeckte, dem er persönlich etwas angetan hatte. Und wenn er schon niemanden erkannte, wie sollten sie ihn dann erkennen? Am Ende wurde nur ein Bruchteil der Tausenden von Zeugenaussagen, die bei der Kommission landeten, für gültig erklärt. Eine Handvoll Ex-Gefangene samt Angehörige wurden ausgewählt, um vor laufender Kamera ihre Geschichte zu erzählen. Die Sitzungen waren stark besucht. Am Eingang stauten sich Scharen von Schaulustigen und stolperten übereinander, um einen Platz im Saal zu ergattern, was in den meisten Fällen nicht klappte. Dann wurde es heikel. Denn die Menschen einfach brutal aus dem Gebäude zu prügeln, war angesichts des Kontexts und des Beiseins von Kameras auch keine Option. Die Leute krakeelten durcheinander, alle wollten eine Aussage machen und die Kommission guckte ratlos aus der Wäsche. Um sie alle zu entschädigen, fehlte das Budget. Slawi traute seinen Augen kaum, als er sah, wie diese kommunistischen Klugscheißer, die sie eben noch Schmarotzer und warme Brüder geschimpft hatten, plötzlich im Fernsehen ihren großen Auftritt bekamen. In jenen Tagen fiel er in ein dunkles Loch. Fieberhaft durchforstete er sein Gedächtnis nach möglichen Beweisen, die sie gegen ihn vorbringen konnten. Beweise, die er in einem Tobsuchtsanfall abschmettern würde. Dann stünde Aussage gegen Aussage. Angriff war immer noch die beste Verteidigung.
Sebastian Mirolas aus Safar Al-Khanoussis Roman Europa, der für den Hansa Verlag aus dem Niederländischen von Stephanie Ochel übersetzt worden ist. Das Buch steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Eberhard Falke, es dauert ja so, ich würde mal sagen, fast 150 Seiten, bis man zum Kern dieses Romans vordringt. Das ist die Geschichte, die wir jetzt auch schon kurz skizziert haben. Die Verbrechen in Marokko, mit denen alle Figuren in irgendeiner Weise dann zu tun haben. Welche Erzählfäden spinnt nun die Autorin um dieses, sagen wir mal, schwarze Romanloch?
Viele. Es ist nicht ganz so einfach, einen Überblick zu behalten bei diesem Roman und über die vielen Figuren, die dabei auftreten. Und das ist etwas, was die Autorin aber beabsichtigt. Der Titel ist ja klarerweise zu erkennen, Europa, das ist Europa. Und sie macht aus dem Europa der Migranten, dieser marokkanisch-tunesischen Migranten in diesem Falle, macht sie ein manchmal fast fantastisches Territorium, in dem alles Mögliche passieren kann, nicht unbedingt zauberische und wundersame Dinge, aber so wie sie das beschreibt, diese Grenzüberschreitung, diese unterschiedlichen Menschen, die sich da treffen, diese vielen Geschichten, die da zusammenlaufen, sei es in einer Pariser Kellerbar, wo die Migranten sich treffen und saufen und ihr Unglück ertränken und ihre Liebschaften anzetteln und ihre Geschichten erzählen, sei es in Amsterdam, wo auch ein wichtiger Schauplatz ist. Es gibt ungefähr 3 bis 4 Schauplätze. Das eine ist Amsterdam, das andere ist Paris und dann spielt auch Casablanca und Tunis eine Rolle. Das heißt, es ist ein Roman, in dem einzelne Anekdoten und Geschichten ineinander übergehen und es gar nicht einfach machen, sich zu orientieren. Hat man sich aber erst einmal orientiert und weiß man ungefähr, welche Funktionen die einzelnen Figuren haben, dann hat man natürlich im Mittelpunkt diese Malerin, die ein paar Jahre im Gefängnis war und gefoltert wurde. Es gibt ihren Sohn, es gibt eine junge Frau, die in einem Imbiss mitarbeitet und die Bilder behütet in Amsterdam von dieser Malerin, die dann aber später zerstört werden von ihrem Sohn. Also eine sehr dramatische Geschichte. Und was mir aber bei alledem unglaublich gefallen hat an diesem Buch, das ist diese Lebendigkeit des Erzählens, diese dichte Textur der Beschreibungen, der Begegnungen, der Anekdoten, die da aneinander gehängt werden. Und wenn man bedenkt, dass die Autorin erst 34 Jahre alt ist, was natürlich für eine Schriftstellerin nicht so jung ist, aber sie sagt auch selber, sie hat viele Geschichten zusammengespannt, die sie von ihren Verwandten, Eltern und so weiter gehört hat. Aber mit welcher Virtuosität sie das macht, von Dingen zu erzählen, die sie aus eigener Anschauung nicht unbedingt erlebt hat, das ist meisterhaft. Fand ich ganz großartig.
Maike Fessmann, wie würden Sie das beurteilen? Meisterhaft? Man könnte jetzt vielleicht auch denken, diese vielen disparaten Tonfälle, die unterschiedlichen Perspektiven, dass das Ganze auch vielleicht ein bisschen disparat ist und der Text unter einem erzählerischen Wildwuchs leiden würde. Aber jetzt haben wir fast so wie ein Blurb gehört, das ist ein Meisterwerk. Ja, wie sehen Sie das?
Ja, ich finde auch, dass es ein ganz außergewöhnlicher Roman ist und erst recht ein außergewöhnlicher Roman für so eine junge Autorin. Und zwar vor allem in Hinsicht darauf, dass es auf der einen Seite eben ganz realistische Geschichten sind, so wie es Eberhard Falke auch schon beschrieben hat, es sind diese realistischen Geschichten. Also auf der einen Seite ist eben Marokko sozusagen in der postkolonialen Situation, die ganzen Gewalttaten dort, dann die Situation in Amsterdam und Paris, Alltag von Migranten und gleichzeitig hat sie eben diese Traumebene drin. Sie nennt es mal 21. Arrondissement und das taucht immer wieder auf als Motiv. Das ist praktisch ein Ort oder eine Zeit, die nicht ganz wirklich ist und die einerseits vergangen ist und andererseits in der Zukunft liegt, im Prinzip das Imaginäre umfasst all dieser Menschen und vor allem eben auch einerseits die Träume, die Hoffnungen, aber auch die Angstträume, die riesigen, also man könnte vielleicht sagen, der psychische Ballast, der dabei durch die Welt geschleppt wird, wenn Leute migrieren, der muss irgendwo hin. Und der ist in diesem Buch, der flautet so mit über verschiedene Szenen. Und gleichzeitig hat dieses Buch eigentlich auch ein relativ klares Gerüst letzten Endes in der Figurenkonstellation. Und zwar ist das das Verhältnis dieser Mutter zu ihrem Sohn. Der Sohn heißt Irad und ist im Gefängnis auf die Welt gekommen und flieht förmlich nach Paris von seiner Mutter weg und arbeitet in dieser Bar im Le Souterrain, also im Untergrund, was ein starkes Motiv ist an vielen verschiedenen Stellen, so wie die junge Frau eben ihr Haus in Amsterdam bewohnt und diese Bilder von ihr eben im Keller untergebracht sind. Und offenbar ist dieses Verhältnis von Mutter und Sohn sehr zerrüttet von Anfang an. Er hat den Eindruck, dass sie ihn nie wertgeschätzt hat. Sie hat ihn beschämt und sie war sehr ehrgeizig. Und er sagt, ich war der Spaltpilz, der ihren Ehrgeiz zerstört hat. Und nicht nur dieses Verhältnis zwischen Mutter und Sohn spielt in der Hinsicht eine Rolle, sondern überhaupt Kindlichkeit. Also das taucht an verschiedenen Stellen auf, also der Verlust von Kindheit, den die junge Frau, die in ihrem Haus wohnt, auch erlebt. Und da gibt es auch so eine phantasmagorische Szene, dass sie sagt, dieses Haus ist eigentlich unheimlich, dieses Haus von Salome, aber es erinnert sie an das Haus ihrer Kindheit und ihr Vater war wahnsinnig und sie fühlt sich in diesem Haus trotzdem irgendwie geborgen. Und die Fähigkeit, solche Räume aufzumachen, in denen Albträume einen Ort haben und in dem Europa auch als großes, wildes Tier beschrieben wird, eine Art Monster, von dessen Rücken man jeweils jederzeit abgeschüttelt werden kann, zum Beispiel. Ja. Das ist ganz großartig. Also sie findet tolle Bilder und hat eben diese beiden Aspekte, dass sie den Realismus kann und diese poetische Verarbeitung von Ängsten und Wünschen in diesen Text einbringt. Das ist großartig, würde ich auch sagen.
Man muss vielleicht noch ergänzen, dass Salome aus einer jüdisch-marokkanischen Familie kommt und ihre Galeristin in Amsterdam, die dann eine der Figuren ist, die sich auf die Suche nach ihr macht, nach dem Verschwinden, auch aus einer Familie von jüdischen Überlebenden stammt. Und so kommt dann nochmal ein anderes Thema und ein geschichtlicher Grund dazu und auch der Blick von außen auf dieses Europa mit seiner Katastrophengeschichte, der fast schon Mitleid hervorruft. Es kommt an einer Stelle, glaube ich, sogar wörtlich vor, dass sie auf Europa oder Europa gucken und sagen, diese Katastrophe, was ist das überhaupt für ein Kontinent? Aber das ist andererseits der Kontinent der Zuflucht.
Die marokkanische Jüdin sagt, unsere Familie hat auf Europa geguckt während
des. Und dass sie eine Verschwundene ist, das ist, finde ich, auch für die Konstruktion des Romans nochmal ganz wichtig. Also im Mittelpunkt steht da eine Figur, die einem schon als tot vorgeführt wird und die fehlt. In der Mitte ist der Roman leer. Alle sind auf der Suche nach ihr. Und drumrum, um diese Leerstelle, ist gebaut ein Chaos von Geschichten, von Figuren, von Unübersichtlichkeit, von Unzugehörigkeit, von wir müssen uns irgendwie durchsuchen. Und das muss man im Lesen nachvollziehen. Und das finde ich als formales Prinzip ziemlich genial. Also wie diese Geschichtenfülle Unübersichtlichkeit vermittelt und damit auch sagt, genauso ist die Lage der Migranten in Europa.
Das finde ich auch sehr faszinierend, dieses permanent Zwielichtige von allem. Das, was du sagst, das ist zwischen Realismus und Poetisierung der Traumata und Ängste. Und in diesem Zwielicht bewegt sich eigentlich der ganze Roman und das hält sie durch. Eigentlich in jedem Handlungsabschnitt, es gibt ja ein paar Handlungsabschnitte, die man gut unterscheiden kann. Und das ist sehr faszinierend, weil sie damit eine Gesamtatmosphäre schafft, die einen wirklich in den Bann zieht und das Gefühl hat, dieses Territorium, was sie da aufmacht, erzählerisch, das hat eine ganz eigene Atmosphäre und so ist über Migration zwar en Detail, kennt man solche Geschichten. Natürlich läuft Migration oft so, wenn es politische ist, dass man auch zwischen diesen Geheimagenten sich noch durchschlängeln muss im Exilland. Aber sie macht das auf eine sehr starke Art und Weise.
Nachteil ist ein bisschen, dass man irgendwie doch am Anfang lange braucht, bis man da wirklich reinfindet. Und diese Figuren, die da an der Bar sitzen, dann versucht man sich die Namen zu merken und die kommen dann aber im Grunde gar nicht mehr vor. Also sind Geschichten, die sind um der Geschichten willen drin und man muss sich da drauf einlassen.
Safa El-Khanoussis Roman Europa, aus dem Niederländischen von Stephanie Ochel übersetzt, erschien im Hansa Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank.